Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Auf einmal läutet mein Handy. Ich wollte gerade mit dem Hund laufen gehen. Und ein Mann ist dran und sagt, ja, also er würde gerne ein Buch in Auftrag geben, ob wir ein Ghostwriting für ihn machen. Und ich sage, naja, eigentlich würde ich jetzt gerne laufen gehen und es ist Sonntag und er möchte vielleicht am nächsten Tag ins Büro kommen. Und er sagt, naja, eigentlich steht er vor der Tür. Ja, und ob es möglich wäre, dass man da ein paar Minuten spricht, sage ich, naja, wie gesagt, eigentlich wollte ich gerade weg, aber wenn Sie schon da sind, kommen Sie doch rein. Und wir haben ein sehr schönes Büro und das ist das Leherschlüssel, wo der Franz Leher, der Komponist, gelebt und komponiert hat. Und er kommt dort rein, der Mann, und schaut aus wie ein Geschäftsmann, so am Sonntag, so mit Radoutfit, und setzt sich hin und fängt zu reden an und wirkt sehr, sehr bedacht und redet gut. Und ich habe nicht genau gewusst, was er will. Ja? Und er spricht so, wird immer merkwürdiger, und auf einmal schaut er mich an und sagt, ich glaube, ihr Blut stockt. Ja, ich denke mal, was ist da los? Ja, und er redet, faselt irgendwas von kontaminiertem Blut, und ich bin drauf gekommen, dass das ein Verrückter ist. Es hat sich später herausgestellt, dass das irgendein Vertreter einer Tiroler Satansekte ist und ein Typ, der, also war eine ziemlich gefährliche Situation, und das hat uns dann auf die Idee gebracht, ein anderes Buch zu machen. Und da geht es darum, dass ein Serienkiller zu einem Ghostwriter kommt und von ihnen ein Buch geschrieben haben will. Und das fängt ungefähr so an.
9 Sekunden Paradies. Max West stand vor dem Bücherregal und fuhr mit dem Finger über die Bestseller. 13 Titel. 13. Wer hätte das gedacht? Es tat gut, die Buchrücken zu spüren. Gedruckte Freunde. Er hatte das Gefühl, immer noch mit den Werken verbunden zu sein, mit den Silben, Sätzen, Kapiteln und den Szenen, mit den Menschen dahinter. Ein Bundespräsident, 2 Schauspieler, ein Minister, ein Erfinder, 4 Sänger, sogar eine Schriftstellerin, ein Nobelpreisträger, ein Mathematikgenie und ein Philosoph. Erstaunlich, warum diese Biografien so gern gelesen wurden. Er selbst las sie nicht. Er schrieb Biografien, aber einzelne Schicksale und fast gelebte Leben, selbst wenn sie noch so spannend sein mochten, interessierten ihn nur am Rande und schon gar nicht auf 300 Seiten. Als Leser war er eher der Thriller-Typ. Als Schreiber konnte er zu einem anderen Menschen werden. Und zwar nicht nur ein bisschen oder gut gespielt, wie man es aus Laientheatergruppen kennt. Für ihn vollzog sich eine Metamorphose. Er konnte sich verwandeln und den Leser durch fremde Augen schauen lassen. Es war eine Gabe, und er hatte mit besonderem Einfühlungsvermögen zu tun. Spürsinn in seiner reinsten Form. Mit ganz genauen Beobachtungen, mit Stimmungen und der Kunst zu erzählen. Geschichten erzählen, so wie es die Leute früher gemacht haben, sich auf den Marktplatz gestellt haben und kommt her gerufen haben. Kommt her, ich erzähle euch eine Geschichte. 9 Sekunden Paradies. Das war sein Durchbruch gewesen, sein erstes Buch und gleich ein Bestseller. Über Frank Kämmerling, 9 Sekunden Paradies. Das war der Moment, als Kämmerling den Friedensnobelpreis entgegengenommen und die Augen geschlossen hatte. 9 Sekunden lang. Alle Kameras waren auf ihn gerichtet und die Zeit schien still zu stehen, als hätte man sie für den Augenblick konserviert. Max West hatte sich damals versprochen, diese 9 Sekunden in sein eigenes Leben einzuarbeiten, jeden Tag 9 Sekunden lang in seinem eigenen Paradies zu verbringen, wo immer das sein mochte, was immer es war. 9 Sekunden gehen schnell vorüber, manchmal dauern sie länger, dann wieder kürzer. Max hatte seine Insel gefunden und sich angewöhnt, sie zu besuchen. Mittlerweile konnte er es jederzeit. Er floh täglich, dorthin, wo es leise war, wo es keine Geräusche gab, kein Getöse, wo nur das Meer rauschte und eine Möwe ihre Bahnen zog. Weißer Sand, 9 Sekunden Paradies. Dann schlug er die Augen auf und war zufrieden. Der Tag war schön, so warm, 3. Juli und am Vormittag Temperaturen wie in der Karibik. Es war schon zu heiß, aber ihn störte das nicht, er genoss es. Er würde laufen gehen, hinunter zum Donaukanal, 1 Stunde lang, vielleicht auch nur eine halbe. Hinauf in die Weinberge, mal sehen. Er hatte fixe Laufstrecken und entschied sich immer erst kurz vorher für die eine oder andere Route. Heute ließ er sich bewusst Zeit und bremste seine Gewohnheit. Änderte seinen Rhythmus. Er würde nicht schreiben. Nein, er würde nicht einmal den Computer hochfahren. Höchstens die Mails checken per Handy. Es war Mittwoch und Max hatte sich Urlaub zugesprochen. Er hatte sich laut vorgesagt, fast wie eine ärztliche Verordnung. Er ging in die Küche und schaltete die Kaffeemaschine ein. Der Apparat trödelte beim Aufwärmen. Normalerweise ging Max das auf die Nerven. Auf den Mond können sie fliegen, dachte er, aber ein elektrisches Gerät, das nicht erst warm werden muss, bringen sie nicht zustande. Heute ließ er das Ding blinken. Heute hatte er Urlaub. Mit einem Glas Wasser setzte er sich auf die Terrasse und sah hinunter auf den großzügig angelegten Garten. Es war ein kleiner Privatpark, der zur Villa gehörte, 6.500 Quadratmeter und das in Wien. Das Anwesen glich einem Teppich aus Grüntönen, die frisch gemähte Wiese, Linden, Tannen, Büsche, dazwischen die Farbtupfer von Rosen, Krokus, Löwenzahn, Waldveilchen, Primeln, Wiesenkerbel und Schlüsselblumen. Das ist Livias Handschrift, dachte Max. Bei mir werden sogar die Disteln eingegangen. Ihn faszinierte der Ginkgo, der links vor der Terrasse thronte und zum Himmel hinaufreichte. Ginkgo, der älteste Baum der Welt. Seine Geschichte begann vor 250 Millionen Jahren, als die Dinosaurier langsam den Planeten bevölkerten. Max fragte sich, wie die Erde damals ausgesehen haben mochte. Kein Mensch, weit und breit, nichts, nur ein T-Rex und ein Ginkgo links. Vielleicht sollte er einmal eine Kurzgeschichte schreiben, die in der Urzeit spielte, eine Love Story unter Sauriern, Candlelight Dino. Ein Lächeln umspielte seine Mundwinkel. Der Sommer war dazu da, wieder zu Kräften zu kommen. Ihm kam es so vor, als wäre er in letzter Zeit leer geschrieben, schlechter geworden, müde von der Last der Arbeit. Diesen Sommer, das hatte er allen geschworen, würde er für die Familie da sein. Bis zum frühen Nachmittag würde er faulenzen und sinnlosen Gedanken nachhängen. Herrliche Vorstellung. Der Anruf änderte alles. Sein Handy läutete. Er hätte es auf leise stellen können, er hätte es liegen lassen können, er hätte es verlieren können, er hätte den Anruf ablehnen können. Noch dazu stand unbekannt auf dem Display. Er hätte es läuten lassen können. Er hätte unabsichtlich den Kaffee oder das Wasser über das Display schütten können, aber nein. Er wischte kurz über die Benutzeroberfläche. Annehmen. Das war der Moment, in dem alles kippte. Der Anruf änderte alles. Hallo? Spreche ich mit Herrn Max West? Ja, er ließ es wie eine Frage klingen. Ich heiße Christopher Kleiss. Grüß Gott, Herr West. Es tut mir sehr leid, Sie so direkt zu überfallen, aber mein Anliegen ist außerordentlich wichtig. Ich möchte ein Buch schreiben. Schön für Sie, sagte Max nur zu. Schon wieder so einer. Alle paar Wochen rief jemand an, der sein Leben für eine Sensation hielt, die unbedingt zwischen zwei Buchdeckeln müsse. Schwätzer und Oberschlaue. Der hier drückte sich zumindest gewählt aus. Möglicherweise auch nur akademische Selbstverliebtheit. Sorry, sagte Max, aber zurzeit nehme ich keine Aufträge an. Sommerpause. Das glaube ich sofort. Aber in diesem Fall, ich schwöre es Ihnen, Herr West, werden Sie begeistert sein. Ich möchte keinesfalls übertreiben. Meine Geschichte ist mit Sicherheit das Buch des Jahres, wenn nicht des Jahrzehnts. Na bitte, sage ich ja, dachte Max und verdrehte innerlich die Augen. Das glauben alle. Ich möchte nicht aufdringlich erscheinen, Herr West, und ich weiß auch um all die schlechten Bücher dieser Welt. Aber bitte, glauben Sie mir, das Buch, von dem ich rede, ist ein Weltbestseller. Ich schwöre es Ihnen. Die Geschichte ist einzigartig und ich ersuche Sie nur um ein paar Minuten Ihrer wertvollen Zeit, sie mir zu schenken. Sie werden es nicht bereuen. Woher haben Sie meine Nummer? Die Frage schien ihn zu erheitern. Diese Dinge sind heutzutage sehr leicht herauszufinden. Ich kann Ihnen das gerne zeigen. Wollen Sie mich verarschen? Ich bitte Sie, Herr West, klinge ich wie jemand, der Scherze treibt? Na also, ich möchte Ihnen nur ein sensationelles Buch ans Herz legen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Mit diesem Buch werden Sie in Hollywood berühmt. Es geht um sehr viel Geld, um die Schnittstelle des Lebens, die Kante des Seins. Vertrauen Sie mir, es ist nur zu Ihrem Besten. Herr West, sind Sie noch da? Max räusperte sich. Ja, ja, wunderbar, Ihr Buch, Lebensgeschichte. Was macht die Story so besonders? Was mache ich denn da, fragte Max. Stell ihm auch noch Fragen, anstatt aufzulegen. Aber er fasste sich ein Herz. Irgendetwas sagte ihm, dass das Begehr echt war. Kommen Sie morgen Mittag bei mir im Büro vorbei, in Ordnung, 19. Bezirk, direkt in Nussdorf. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Herr West. Ich kenne die Adresse, ehrlich gesagt, und bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich stehe direkt davor. Wie bitte, wo sind Sie? Vor Ihrem Büro. Ich war gerade in der Gegend unterwegs und stehe praktisch vor der Tür. Wenn Sie mir 5 Minuten schenken, sind Sie auf dem besten Weg zu Ihrem 14. Bestseller. Nur 5 Minuten Ihrer Zeit, mehr verlange ich nicht. Max dachte nach. Warum eigentlich nicht? Die interessantesten Menschen hatte er stets spontan kennengelernt. Den Bundespräsidenten an einem Buffet, Kämmerling traf er auf der Toilette nach der Nobelpreisfeier. Den Schauspieler Ian van Dijk lernte er kennen, weil er ihm peinlicherweise auf der Ringstraße in den Bentley hineingefahren war. Und jetzt ein Mann vor der Tür, 5 Minuten an einem Mittwochvormittag im Sommer, das würde er schon opfern können. Immerhin hörte es sich so an, als ob der Anrufer der verträumten, nicht der verträumten Annahme nachhing, man würde seine Lebensgeschichte für Gottes Lohn schreiben. Ghostwriter sind keine Gutmenschen, sie schreiben für Geld. Schreiben ist harte Arbeit, das wussten die wenigsten. Komm ein, sagte er, betätigte den elektrischen Türöffner. Es klackte, die Tür wurde aufgedrückt und der Fremde stand vor ihm. Schlank, aber nicht schlaksig, Mitte 30, dunkle Haare, feine Gesichtszüge, gut 1,80 Meter, etwa so wie Max selbst. Unscheinbar, fast bieder für sein Alter, wie ein Buchhalter auf Kundenbesuch. Er trug eine beige Sommerhose und ein graues, kurzärmeliges Hemd, dazu schwarze Schuhe von Tod's. In der Hand hatte er einen Arztkoffer. »Sie haben einen schönen Innenhof«, sagte er. »So alt, stilvoll, darf ich?« Max nickte und bat ihn mit einer Geste ins Haus. Er gab ihm die Hand. »West. Freut mich ausgesprochen, Sie kennenzulernen, Herr West. Ihre Bücher haben mich tief in meiner Seele berührt.« »Dankeschön. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Espresso, Cappuccino oder Tee?« »Ein Glas Wasser, bitte. Im Sommer soll man viel trinken. 3 Liter. Ich habe mir das angewöhnt. Es ist gut für die Haut. Man bekommt automatisch einen frischeren Teint.« Er strich sich mit dem linken Mittelfinger über die Wange. Max holte aus der Küche eine Karaffe mit kaltem Leitungswasser. Das Wiener Wasser konnte man getrost trinken. Es gab nicht viele Länder auf der Welt, wo Hochquellwasser einfach aus dem Hahn kam. Der Fremde sah sich in dem großen Raum um. »Fantastisch. Ein kleiner Saal. Erinnert mich an ein Museum. Die Holzdecke, so schön.« Er sah sich um. »Oh, der Tisch und diese Vitrinen, überall Bücher. Das zeugt von Geschmack und sorgt gleichzeitig für Ruhe. Als wäre man von stummen Denkern umgeben. Die Chesterfield-Garnitur und dieses Bild. Eine geheimnisvolle Frau, von der man nur das Dekolleté sieht und ihre Hand, die eine Schreibfeder hält, daneben das Tintenfass und ein weißes Blatt Papier. Welchen Brief die Dame wohl schreiben mag? Das Bild passt perfekt hierher, Ihr Arbeitsbereich?« »Ja«, sagte Max, betrachtete auch das Bild und lächelte. »Es war ein Geschenk, es wurde für mich gemalt.« Er sagte es fast ein bisschen schüchtern. »Bitte kommen Sie weiter, folgen Sie mir gleich hier die Glastür hinaus. Wunderschöner Tag, nicht wahr? Nehmen Sie doch Platz.« Max zeigte auf den Glastisch, dann auf einen Polstersessel. Der Mann ließ sich nieder. »Prachtvoll haben Sie es mir, ein Fleckchen Eden. Das muss für Kinder ein Traum sein, so aufzuwachsen.« Sie saßen einander auf der Terrasse gegenüber. »Ist das ein Ginkgo?«, fragte der Fremde. »Erstaunlich, dass Sie ihn erkennen. Die wenigsten Leute wissen, wie dieser Baum aussieht. Bei Ginkgo denken sie an Potenzkapseln aus der Apotheke.« Er dachte, der Witz würde das Gespräch ins Laufen bringen, aber der Mann verzog keine Miene. Irgendwie kam er Max bekannt vor. Livia und er machten manchmal dieses Ratespiel, wer welchen Hollywood-Schauspieler ähnlich sieht. Und der Mann sah aus wie Edward Norton. Zumindest wie sein unscheinbarer Bruder. Wenn Livia hier säße, würde sie auf den Tisch schauen und sagen, richtig, ganz genau. »Also, was wollen Sie nun von mir, Herr Karst, betont Kleist?« »Bitte, nennen Sie mich Christopher.« »Es ist mir noch nicht ganz klar, worauf Sie hinaus wollen.« Langsam aber sicher wurde Max ungeduldig. »Reden Sie von einem Sachbuch, einem Roman, einer Erzählung? Fragen wir ganz von vorne. Wie sieht die Gattung Ihres Wunschbuches aus? Wo würde es in der Buchhandlung stehen?« »Bei den Bestsellern, ganz oben.« Christopher lachte kurz auf, seine Miene wurde aber sofort wieder ernst. »Hm, Mit dem rechten Zeigefinger machte er eine rotierende Bewegung neben seinem Kopf, um zu verdeutlichen, dass er nachdenke und ein spezielles Wort suche. Es ist eine Art Betriebsanleitung, die mir vorschwebt, für besondere Individuen. Ganz schön heiß heute, nicht? Er schob den Unterkiefer vor und blies sich selber Luft ins Gesicht. Ich bin Mediziner, das habe ich, glaube ich, schon erwähnt, oder? Also Sie wollen Ihre Lebensgeschichte aufschreiben, verwogen mit der medizinischen Erkenntnisse und das in einem Buch darlegen. Ist es das, was Ihnen vorschwebt? Ich glaube, Ihr Blut stockt. Wie bitte? Die Ergebnisse, über die es zu berichten gilt, sind von außerordentlicher Wichtigkeit. Für die Menschheit möchte ich fast sagen, wir müssen wieder zu einer innerlichen Richtigkeit finden. Schichten ablegen, die ganze Patina. Erst dann kommen wir zum Kern der Sache. Ein Buch, das ist das richtige Medium dafür. Man sollte es angreifen können, darin blättern, nachlesen, essentielle Passagen vielleicht unterstreichen. Er setzte eine imaginäre Linie unter einen Satz, der irgendwo in der Luft stand. Max zuckte vor der Bewegung zurück. Ich zum Beispiel kann diese Dinge riechen. Ihr Blut stockt, es klumpt. Christopher lächelte ganz so, als hätte er die Zukunft prophezeit oder ein Geheimnis erraten. Max starrte den anderen an. Irgendetwas stimmte nicht mit dem Typen. Wovon reden Sie eigentlich? Ihr Blut stockt, damit ich mir hundertprozentig sicher. Es ist verstopft. Haben Sie sich das anschauen lassen? Blut sollte rein sein. Ganze Blutlinien sind kontaminiert. Ich finde das eine Schande. Die Stimmung kippte von einer Sekunde auf die andere. Vorher netter Plausch, jetzt stechender Blick, dazu dieses Grinsen. Trotz der Temperaturen lief Max ein kalter Schauer über den Rücken. Schnell beenden, dachte er. Ich muss ihn loswerden. Hören Sie, Spaß beiseite. Ich sage es klar und deutlich, das wird nichts. Kein Interesse, kein Buch. Ich möchte mit Ihnen nichts zu tun haben und ersuche Sie höflich, mein Haus zu verlassen. Max atmete dreimal tief durch. Der Adrenalinspiegel schoss hoch. Seine Sinne standen auf Alarm. Wer wird denn so schnell aufgeben? Pass auf, Max. Ein Blick, wie mit dem Rasiermesser gezogen, die Stimme dagegen sanft, der Kontrast furchterregend. Der Auftrag, den ich dir hiermit erteile, ist einfach. Du schreibst mein Buch oder deinem Kind wird etwas passieren. Ella, sie heißt doch Ella, nicht wahr? Max packte ihn am Oberarm. Raus hier, du krankes Mistschwein. Christopher wand sich aus dem Griff, indem er die Arme hochnahm. Oh oh, gleich handgreiflich, Kung Fu. Dachte nicht, dass sie so ein Heißsporn sind. Ich hielt sie mehr für einen Herrn mit ausgeprägtem Feinsinn. Das höfliche Sie, das Christopher jetzt wieder bemühte, gab der Situation etwas Schauerliches. Er stand auf, machte gespielte Lockerungsübungen mit der Hüfte. Ich gehe, ja, Sie haben richtig gehört, aber ich gehe nur aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich mich um den Plot kümmern muss, um die Geschichte, ums Leben und darüber hinaus. Christopher schnappte seinen Arztkoffer und ging vor zur Tür, die zum Innenhof führte. 10 Meter trennten ihn vom Eingangstor, das auf die Straße hinausführte, aber bevor er den Hof überquerte, blieb er stehen und drehte sich um. Ich komme wieder, Max. Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Das hier ist mein Ernst. Sein Ton war besonnen, ganz ruhig. Bevor er auf die Straße hinaustrat, drehte er sich noch einmal um. Schreib mein Buch oder dein Kind stirbt.
Ja, und es dann anhört, die Morde, die hier aufgeschrieben werden müssen von dem Ghostwriter, das Druckmittel ist eben das entführte Kind. Das hört sich dann so an, so beginnt der Prolog, so beginnt eigentlich das Buch, aber wir wollten nicht gleich, dass sie schreiend wegrennen, deswegen haben wir diesen Teil vorgezogen. Ja. Betriebsanleitung eines Serienkillers. Lektion 1, häuten. Jemanden die Haut abzuziehen ist erstaunlich einfach. Man braucht nur 3 Dinge. Ein Skalpell mit einer 21er Sheffield-Klinge, Beethovens 9. und eine ruhige Hand. Im Idealfall trägt das Objekt, nachdem man es an einen Stuhl gefesselt hat, eines meiner Gedichte vor. Roter Regen, Blutmond oder etwas in der Richtung. Dann kann man beginnen zu operieren. Das Entscheidende ist nicht das bloße Schneiden oder Reißen von Haut. Die Kunst besteht darin, das Objekt auch am Leben zu erhalten, nachdem man ihm sein Gesicht von der Stirn bis zum Kinn abgenommen hat. Dafür sollte man die richtigen Pharmazeutika verabreichen. Ich mache das so. 10 bis höchstens 15 Ampullen Lidocain, 100 Milligramm, jeweils aufgezogen in einer 10 Milliliter Injektionsspritze. Es ist großartig. Das Objekt bekommt alles mit und kann sich während der Prozedur die ganze Zeit im Spiegel bewundern, fühlt aber keinen Schmerz, nicht den geringsten. Das ist wichtig. Keine Barbarei. Wir sind Künstler, keine Tiere. Zur Grundausstattung gehören eine Präparierschere, eine kräftige chirurgische Pinzette, ein Lötkolben vom Baumarkt zum Kauterisieren und eine Packung Gazetupfer, 10x10 cm. Ästheten können darüber hinaus auch noch eine provisorische Wanne anfertigen, damit das Blut schön abrinnt. Und ich empfehle, den Raum vorher schalldicht zu machen oder mit klassischer Musik zu arbeiten. Die Schreie könnten die Nachbarn auf dumme Gedanken bringen. Gehäutet, das muss man wissen, werden nacheinander folgende Areale: die gesamte Stirn, die Schläfen, beide Wangen, das Kinn und die Nase. Das genügt meiner Meinung nach vollkommen. Augenlider und Lippen sollte man aussparen. Der Gesamteindruck am Schluss ist einfach besser. Die Sache läuft folgendermaßen ab. Und jetzt gehen wir direkt hinein in die Szene. Das Ganze passiert in Wien. Es könnte überall auf der Welt passieren. In Schweden, in Frankfurt, in Leipzig. Aber nein, es passiert im verschlafenen Österreich. 3. Juli, ein Mittwochnachmittag im Sommer. Blitzblauer Himmel. Die Sonne steht hoch oben wie ein Ball aus brennendem Magnesium. Ganz Wien ist gedanklich am Badestrand. Ich nicht. Ich arbeite. Ich sorge für die Handlung. Mache den Plot. Gehe hinein in die Geschichte. Ins Buch. Ins Leben und darüber hinaus. Die Stadt dampft. Ich befinde mich im feinen Döbling, jedem Teil der Stadt, der sich allein schon durch die Tonalität im Ausspruch von den anderen Wiener Bezirken abhebt. Döbling wie Liebling. Mit einem Kleidersack über der linken Schulter und meinem Arztkoffer in der rechten Hand schlendere ich durch eine leere Gasse am Stadtrand, über Kopfsteinpflaster schon fast in den Weinbergen. Die Luft flirrt. Was für ein Tag. Prachtwetter, Kaiserwetter, das Schicksal zeigt sich von der Sonnenseite. Ich weiß es zu schätzen. Ah, dort. Das kleine Haus im Grünen. Ich war schon einmal hier, vor ein paar Tagen. Ich kenne die Umgebung, den Besitzer. Er ist so allein. Ich klopfe an die terrakottafarbene Holztür. Tok, tok, warten. Schritte. Die Tür geht auf, nur einen Spalt. Vorsicht, will der Bewohner sagen. Tja, Vorsicht hättest du walten lassen sollen, indem du die Tür nicht aufmachst. Sie ist eine Handbreit offen jetzt. Ich lege den Kleidersack nieder, stelle den Arztkoffer daneben. Ich wirke freundlich auf die Menschen. Sie halten mich für einen von ihnen. Ja, bitte? Hannes Gartner heißt der Mann, aber das ist mir egal. Ich nenne ihn Objekt 1, nur weiß er das noch nicht. Verfilzte Haare, Bart, kurze Hosen, modriges T-Shirt, braune Ledersandalen, alter Mann-Look. Er riecht nach Schweiß mit einer leisen Note Urin. Ich sehe in sein struppiges Gesicht, schlage die Tür auf, betrete die Wohnung. Angst in seinen Augen, sie blitzt auf, vergeht aber dann nicht, verfängt sich in der Dunkelheit. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Hannes Gartner ein Leben in Bedeutungslosigkeit geführt, eingekapselt. In einen Kokon gesponnen aus Fäden von nichts. Jetzt ändert sich das. Jetzt wird er sich öffnen und in die Geschichte eingehen. In meine. Also eins. Was zum... Ich ziehe ihm den Totschläger über den Kopf und treffe ihn sehr elegant seitlich an der Schläfe. Ein dumpfer Schlag, als würde man einen Kofferraumdeckel zumachen. Oder einen Schnitzel klopfen. Objekt 1 ist ohnmächtig. Liegt auf dem Boden, rührt sich nicht. Gut so. Ich muss alles vorbereiten für die Operation. Objekt 1 wird begeistert sein. Es liegt entschieden an ihm, inwieweit er sich auf die Sache einlässt. Schließlich verlange ich einiges von ihm. Objekt 1 muss mir sein Gesicht geben, sein struppiges Bartgesicht. Aus der Tasche meiner Sommerhose hole ich den Spickzettel hervor, den ich vorige Woche eigentlich nur so zum Spaß geschrieben habe, eher als Gedankenexperiment. Da war noch nicht klar, dass ich ein Buch machen werde, meinen Roman. Der Spickzettel ist etwas feucht, dort steht eine Liste, eine Dramaturgie. Ablauf. Erstens, Opfer wird auf einer Liege fixiert. Zweitens, für gute Beleuchtung sorgen. Drittens, Zurechtlegen des Instrumentariums. Viertens, Lötkolben an die Steckdose. Fünftens, Einspritzen des zu haltenden Areals. Sechstens, seitliches Umschneiden des zu haltenden Areals. Siebtens, Abpräparieren der Haut mit der Präparierschere. Achtens, dazwischen Blutstillen mit dem Lötkolben. Neuntens, Objekt 1 muss die ganze Zeit im Spiegel zusehen. Zehntens, der Vorgang der Haltung ist trotz erheblicher Verstümmelung bis zum Exitus völlig schmerzlos. Jetzt bin ich, man darf es ruhig sagen, in einem Zustand fortgeschrittener Erregung. Aufgezogen wie eine Stahlfeder. Mein Blick schweift durchs Wohnzimmer. Hannes Gartner, so vegetierst du also. So sieht ein Leben ohne Sinn aus. Ein alter Fernseher, eine zerschlissene Couch, ein Radio mit Antenne, dumpfe Brauntöne, dunkler Teppich in Ocker, Staub auf der Kommode, ein Teller mit Essensresten. Die Behausung zeigt vordergründigen Grind, Dreck im Nobelbezirk, reich aber die Putzfrau wegschicken. Naja, jetzt ist es zu spät. Es braucht Körpereinsatz, meinen. Wenn Menschen ohnmächtig sind, machen sie sich schwerer, als sie im Wachzustand sind. Ich schleife Objekt 1 Richtung Keller, hinunter über die Treppe. Sein Kopf schlägt dumpf auf jeder Stufe auf. Sein schlaffer Körper lässt sich nur mühsam bewegen, aber die Gravitation macht mir nichts aus. Genau hier, das ist der Platz, der ideale Ort. Der Keller der Entfaltung, das Zentrum der Erlösung, Licht. Alles auspacken. Ich sortiere meine Instrumente. Atme tief durch. Ein und aus. Ein und aus. Hannes Gartner, ich werde dich, wenn du wieder munter bist, bei lebendigem Leibe halten. Danach, ganz am Schluss, werde ich dir ein weißes Hemd anziehen, eine gelbe Krawatte umbinden und dich in einen schwarzen Armani-Anzug stecken. Fürs Foto. Polaroide Momente festgehalten für die Ewigkeit. Ist das nicht ein schöner Anfang, sich so kennenzulernen? Erst noch im Traumland.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.